Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Es ist immer nett, wenn eine ganze Reihe von Zuhörern da ist. Zu meiner Vorstellung, ich habe vor 50 Jahren mal Physik studiert und habe auch Biophysik als Nebenfach gehabt. Insofern ist DNA ein Thema, was ich auch im Studium schon behandelt habe, habe mich dann aber mein ganzes restliches Berufsleben nur mit IT beschäftigt. Und DNA und IT hatte bis vor 10 Jahren oder sowas wenig Übereinstimmung, Überschneidungen. Aber mittlerweile gibt es zwischen Privatsphäre und DNA eine ganze Reihe von Überschneidungen. Und ich beobachte da eine ganze Reihe von relativ bedrohlichen Entwicklungen. DNA-Tests ist speziell in angelsächsischen Ländern ein relativ großes Thema. Hat hier irgendjemand schon mal einen freiwilligen DNA-Test gemacht oder so? Ist hier kein so großes Thema. In den USA scheint es unheimlich verbreitet zu sein. Die Leute schenken sich das gegenseitig. Die Eltern schenken es den Kindern, die Kinder schenken es den Eltern. Und da gibt es zum Teil Überraschungen, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen werden. Es gibt zwei grundlegende, unterschiedlich technische, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen bei DNA-Tests. DNA-Tests sind nicht gleich DNA-Tests. Die eine Gruppe, da geht es um eine Identitätsfeststellung. Zum Beispiel bei der Polizei, es werden Haarspuren von jemand gefunden und dann will man wissen, es wird vermutet, die Haare sind vom Täter und dann hat man mehrere Verdächtige und da will man sehen, von welcher dieser Person sind diese Haare am Tatort? Das ist das eine. Ganz stark damit verwandt ist der Vaterschaftstest. Es soll festgestellt werden, ob ein bestimmtes Kind mit einem bestimmten Mann verwandt ist. Die hängen miteinander zusammen, haben aber gar nichts miteinander zu tun mit den DNA-Test für die Gesundheitsanalyse und dann den freiwilligen genealogischen DNA-Tests. Da geht es um ganz andere Sachen und die sind technisch auch nicht miteinander kompatibel. Das machen unterschiedliche Maschinen, die Vorgehensweisen sind unterschiedlich und so weiter. Die Polizei ist an diesen Sachen interessiert, Abstammungsgutachten, mehr oder weniger privat, aber auch immer im juristischen Umfeld. Und die Gesundheitsanalyse und diese Sachen sind Hobby, freiwillige Geschichten. Auch die Gesundheitsanalysen sind fast immer freiwillig. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt Gesundheitsanalysen, die werden gemacht, zum Beispiel um herauszufinden, welche Sorte von Brustkrebs bei jemand auftritt, weil die Behandlungen dann unterschiedlich sind von der Variante, die diese Person hat. Die Identitätsfeststellung ist der sogenannte genetische Fingerabdruck. Da geht es darum, eine Person zu identifizieren, die mit der DNA am Tatort übereinstimmt. Da ist irgendwie was gefunden worden mit DNA drin. Und dafür wird typischerweise nicht kodierende DNA verwendet. Das heißt, bei einem polizeilichen DNA-Test entstehen keinerlei Informationen über die Gesundheit oder irgend so etwas oder über irgendetwas, was mit der Gesundheit der Person oder der anderen Informationen über die Person übereinstimmt. Das ist in dem Sinne datenschonend. Es werden bei den typischerweise durchgeführten Identitätsfeststellungen, Identitätsprüfungen keine überflüssigen persönlichen Daten abgefragt, sondern es werden nur Daten verwendet, die zur sogenannten Junk-DNA gehören. Das sind Sequenzen, die jeder von uns hat und die unterschiedlich oft, bei jedem Menschen unterschiedlich oft vorkommen in der DNA. Und die Mathematik geht einfach daraus, die Wahrscheinlichkeit, dass es diese gesuchte Person ist, ist, ob diese für jeden Menschen unterschiedlichen Häufigkeiten von diesen Abschnitten wie oft die bei einer Person vorkommen. Für eine Person sind diese repetitiven Stellen, wo immer die gleiche Sequenz wiederholt wird, sind für eine Person in allen Zellen gleich und sind typisch für diese eine Person. Und wenn ich jetzt bei einer anderen Person finde, dass die diese an sich wertlosen Zellen, wertlosen Sequenzen genauso oft vorkommen, dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen, das ist die gleiche Person. Dafür gibt es drei verschiedene Typen, sogenannte Variable Number Tandem Repeats, dann gibt es die Short Tandem Repeats und dann gibt es die Satelliten-DNA. Und davon gibt es sehr viele. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit hängt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Treffer wirklich stimmt, hängt davon ab, wie viele dieser zufälligen Elemente ich für den Test heranziehe. Da die Satelliten-DNA ist 5 bis 10 Variationen, also die meisten Menschen haben entweder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10, können aber auch bis zu 1 Million sein. Da bei den Minisatelliten schwankt die Zahl typischerweise zwischen 5 und 50. Das kommt weit auseinander. Und bei den Mikrosatelliten gibt es auch, das sind kurze Basensequenzen und die sind 10 bis 100 Mal wiederholt. Und wenn ich davon eine ausreichende Menge vergleiche und die stimmen in allen diesen Punkten überein, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es mit dieser Person zu tun habe. Das heißt, ja, die Genauigkeit der Auflösung hängt damit zusammen, wie viele dieser Sequenzen ich dabei vergleiche. Und jede Polizeiorganisation in jedem Land hat andere Vorschriften, wie das gemacht werden muss. Das ist also nicht immer gleich. Und es ist nicht so, dass geprüft wird, die ganze DNA am Tatort stimmt mit der ganzen DNA der verdächtigen Personen überein, sondern es werden willkürliche, mehr oder weniger willkürliche Abschnitte verwendet und das ist im Gesetz geregelt, wie das ist. Und das schwankt typischerweise zwischen 8 Abschnitten und 15. Also es sind 8 bis 15 unterschiedliche Sachen und bei jedem gibt es eine Wiederholungszahl. Und wenn ich 15 benutze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Wenn es nur 8 sind, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß. Zusätzlich wird typischerweise, weil technisch hoch einfach, das Geschlecht mitbestimmt, ob das X- und Y-Chromosom ist und ob es irgendwelche Abweichungen an der Chromosomenzahl gibt, zum Beispiel, ob der mögliche Täter unterm Down-Syndrom leidet. Das ist technisch einfach, das fällt bei diesen Tests mit ab. Ja, die Herausforderungen dabei ist, dass wenn ich mehr Abschnitte miteinander vergleiche, wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, aber wahrscheinlich wird der Test dann auch teurer und aufwendiger und so weiter. Also da wird eine Optimierung getroffen, wie viele der Sachen, wie viele der wiederholten Sequenzen verwendet werden. Wie gesagt, zwischen 8 und 15. Bis eine typische Fehlerrate liegt bei 0,4 bis 0,7%, weil man eben nicht einen beliebig hohen Aufwand betreiben will. Das heißt, so wie die Identitätsfeststellungen von der Polizei betrieben werden, ist es nicht 100% sicher. Auch wenn man in den Zeitungen oft lesen kann, die Identität des Täters wurde durch einen DNA-Test festgestellt und ist damit sicher. Mit einem guten Anwalt kann man darauf hinweisen, es gibt immer noch eine Fehlerquote von 0,4 bis 0,7%. Ob der Richter sich davon überzeugen lässt, ist eine andere Frage. Es sind, aber selbst wenn die Trefferquote 99,999 ist, gibt es für ganz Europa immerhin dann doch 7000 Menschen, die darunter fallen. Das ist einfach das Gesetz der großen Zahl. Das heißt, das sind die False Positives von 0,4% oder 0,5% oder irgendwas, sind eben über ganz Europa sehr, sehr viele. Das heißt, wenn ich diese Sequenz, diese Zahlensequenz vergleiche mit allen europäischen Bürgern, dann habe ich so typischerweise 7000 Treffer. Die kommen alle als Täter in Frage. Es kommt nicht nur der eine in Frage, sondern die 7000 kommen theoretisch alle in Frage. Typischerweise wird aber nicht verglichen mit allen europäischen Bürgern, sondern es wird mit den üblichen Verdächtigen verglichen. Und da ist dann eben eine gewisse Möglichkeit, dass auch der Falsche da erwischt wird. Also das ist der erste Punkt, den ich hier mache. DNA-Test ist nicht 100% sicher. Die erste Fehler sind die False Positives, die wir hier haben. Was versucht wird, ist möglichst viele die DNA von möglichst vielen Bürgern zu haben. Die in Großbritannien wird das recht gut vorangetrieben. In Österreich habe ich noch keine Initiativen gesehen, dass flächendeckend gesucht wird. In anderen Staaten passiert das sehr wohl, und da kommen wir später noch mal drauf. Was hier auf dieser Veröffentlichung gezeigt wird, ist, dass es hier 4 Verdächtige gibt. Und da sind die Zahlen hier drauf. Und was man der Punkt, der hier gemacht wird, ist, die Verdächtigen stimmen alle nicht so 100% ein. Und es ist so ein bisschen nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst, zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich näher dran? Es ist ja nicht so, es kommen bei den Tests nicht 100% klare Sachen raus, sondern da ist ein Peak, aber da ist ein viel größerer Peak. Die Peaks sind unterschiedlich hoch. Zählt das jetzt dazu oder ist das ein Messfehler oder ist das eine Ungenauigkeit? Zum Beispiel, der Harry hat den hier gar nicht. Da kommt das gar nicht vor. Hier, die sind bei dem gar nicht ausgeprägt und hier ist das ausgeprägt. Das heißt, die Auswertung ist durchaus nicht so mathematisch, dass man sagt, das stimmt überein und das ist die Person, sondern da kommen irgendwelche Experten, die lesen dann irgendwie diese Sachen und deuten das und sagen, ja, das ist ein Peak und das ist entweder ein Peak oder es ist eine Verschmutzung in der Probe. Das heißt, auch da kommen wieder Fehlerquellen rein. Man glaubt da manchmal, das muss der Schuldige sein, weil DNA-Probe nachgewiesen. Nein, von diesen Verdächtigen kann man durchaus darüber streiten, ob wer jetzt derjenige ist, der am nächsten an der Täterprobe hier dran liegt. Gut, dann gibt es, hier habe ich aufgelistet, jede Menge Untersuchungen über Fehlerquellen. Eine weitere Herausforderung, und das ist jetzt schon wieder fast lustig, sind die Verunreinigungen. In Deutschland war mal eine Riesenaufregung, das Heilbronner Phantom. Verbrechen über ganz Deutschland verteilt hatten alle die gleiche, bei allen diesen Tatorten wurde die gleiche DNA gefunden. Da kann man natürlich jetzt sich jemanden ausdenken, der reist durch die Länder und bringt durch die Bundesländer und bringt da Leute um und so weiter. Und deswegen Heilbronner Phantom. die Lösung war viel, viel einfacher. Die DNA war eine Mitarbeiterin beim Hersteller des Testkits. Und die hat in jeden Testkit ihre DNA eingefügt. Das heißt, sie ist die Verdächtige bei ganz vielen Morden und anderen Verbrechen gewesen. Das hat sich ein Jahr hingezogen, diese ganze Sache. War in der Szene ein Riesenthema, was ist das Heilbronner Phantom? Und dann irgendwann ist das rausgekommen, es ist einfach Verunreinigung. Da haben wir ein weiteres Problem, wer kann ausschließen, dass da Verunreinigungen entstehen? Wo können Verunreinigungen entstehen? Bei der Herstellung des Testkits, aber auch später beim Nehmen der Probe am Tatort. Irgendwie in einem Zimmer wurde jemand ermordet oder sowas. Gut, die Zimmer sind voll von DNA. Alle ihre DNA ist hier in diesem Raum drin. Wenn hier jetzt ein Mord passiert, sind alles Kandidaten. Die bleibt auch noch lange hier, die DNA. So gut muss man erstmal sauber machen, dass das wirklich DNA-frei ist. Das ist unheimlich schwierig. Wir verlieren ständig Schuppen, Hautschuppen, jeder Mensch. Das heißt, wir verteilen unsere DNA ständig überall. Verunreinigung ist ein großes Thema. Was ein weiteres Thema ist, nach Transplantationen, ich hab gesagt, diese Häufigkeiten, alle Zellen in einem Körper haben die gleiche Häufigkeit. Nein, nach einer Transplantation nicht. Wenn ich einen anderen Arm angenäht bekomme, dann hat der eine andere DNA als ich selber. Das heißt, auch bei Transplantationen, auch bei Herztransplantationen und so weiter, wandert die DNA des Spenderorgans in den Empfängerkörper mit hinein und kann auch dazu Verunreinigungen führen. Und das andere ist eineiige Zwillinge sind ein Riesenproblem. Die werden in der Regel freigesprochen, im Zweifel für den Angeklagten. Denen kann man es nicht nachweisen. Wenn die beide den Mund halten, kann ihnen nichts passieren. Die einzige Gefahr ist, dass einer von ihnen singt. Das Gefangenendilemma, das berühmte. Weitere Herausforderungen. Ja, das hatte ich erwähnt. Die Anwesenheit von DNA beweist noch nicht, dass derjenige in dem Zeitpunkt an dem Ort war. Das ist also noch nicht viel. Außerdem können falsche Spuren unheimlich leicht gelegt werden. Man muss nur die DNA von irgendeinem Menschen haben, ein Haar ausgezupft und geht schon. Das heißt, es ist unheimlich leicht, wenn ich einen Mord begehen will und ich will dem jemanden anderen unterschieben, kann ich DNA am Tatort verteilen. Also das geht schon. Ein interessanter Punkt ist, False Negatives gibt es quasi nicht. Wenn die DNA eines Menschen nicht am Tatort gefunden wird oder nicht mit der Tatort-DNA übereinstimmt, dann ist er unschuldig. Es ist ein optimaler Unschuldsbeweis. Der DNA-Test ist als Schuldbeweis schlecht geeignet, weil Fehlerquote. Als Unschuldsbeweis ist er aber wirklich geeignet, wenn der Samen des Täters vorliegt. Und es gibt keine Übereinstimmungen zwischen dem Verdächtigen und dem Samen, der DNA in dem Samen, dann war er es nicht. Und in den USA sind einen ganzen Haufen Leute aus der Todeszelle befreit worden. Da gibt es eine NGO-Organisation, Innocent Project, die zahlt den DNA-Test, den nachträglichen, von den Todeskandidaten und hat, ich glaube, 40, 50 Menschen befreit aus der Todeszelle, die alle unschuldig waren, nachweislich unschuldig. Die haben zum Teil 10, 20 Jahre in der Todeszelle verbracht und jetzt kann man die Unschuld nachweisen. Ist an sich eine tolle Sache. Also ist keine tolle Sache, dass die da 20 Jahre ihres Lebens kaputt gemacht wurden, aber dass auf die Art ein Unschuldsbeweis möglich ist. Aber wie gesagt, Schuldbeweis, problematisch, kann man Einsprüche erheben. Massentests in Österreich sind seit 2008 möglich, was mit den Massentests gemeint ist. Es ist ein Verbrechen passiert und ein ganzes Dorf kommt in Frage. Und dann kann man alle Männer dieses aus der Umgebung des Ortes, also alle Männer des Dorfes, auffordern, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Wer die DNA-Probe nicht abgibt, wird dafür nicht bestraft. Er kommt nur auf die Liste der Verdächtigen drauf. Insofern, ja, deswegen habe ich freiwillig jetzt da mal in Anführungsstrichen gesetzt, die Möglichkeit, da nicht abzugeben. Es ist schwierig, da nicht abzugeben. Sowas ist, glaube ich, auch schon durchgeführt worden. Und das ist eine gesetzliche Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht gehört, dass es oft durchgeführt wurde. Aber die Möglichkeit existiert, dass man eben alle im großen Umfang die Verdächtigen, die da irgendwie in Verdacht kommen, bittet, aus netten, weil alle so nett sind, da mitzuarbeiten an der Aufklärung. Ja, eine aktuelle Sache aus 2019 habe ich in der New York Times gelesen. Die DNA-Testgeräte sind im Augenblick noch relativ teuer. In den USA ist die erste Firma auf den Markt gegangen mit einem simplen Gerät, das erschwinglich ist für die Polizeistation. Bisher werden die Tests durchgeführt von einem akkreditierten Labor. Und dann werden die Proben dahin geschickt und so weiter. Die Zukunft ist hier, jede Polizeistation bekommt das Gerät. Der Polizist tut das hoffentlich mit einem Fingerhandschuh, mit einem Gummihandschuh irgendwie das Haar da rein und es wird dann automatisch verglichen gegen die große Datenbank, die irgendwo angelegt ist. In den USA werden sehr große Datenbanken angelegt, damit da zentral abgefragt werden kann. Die Qualität dieser Sachen ist wahrscheinlich nicht besser als die Qualität, die da vorher war. Das ist dann auch vollkommen automatisch und wir haben vorher gesehen, es ist ein bisschen eine Kunst, weil mehrere Personen oft in Frage kommen und dann zu entscheiden, welche dieser Personen hat eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, der Täter zu sein oder mit der Tatort-DNA zu übereinzustimmen. Da wird das jetzt vollkommen automatisiert und es ist wie bei allen algorithmischen Verfahren ein riesiges Risiko zu sagen, dass die Maschine lügt ja nicht. Man vertraut der Maschine, auch wenn die Maschine zu einem Ergebnis kam und sagt, naja, hoch ist die Wahrscheinlichkeit nicht, aber es wird ja dann eventuell doch irgendwie ausgewiesen. Vielleicht steht da bei der Maschine noch dabei, 70% Wahrscheinlichkeit das und so weiter, aber wie immer da mit umgegangen wird. Also der Trend, dass das in das Polizeirevier kommt, ist nicht unbedingt optimal. Das hatte ich vorher schon erwähnt. Die Nichtübereinstimmung ist ein starker Unschuldsbeweis. Da habe ich das. Jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, der Vaterschaftstest. Diese Sequenzen, die gleichen Techniken, diese nicht kodierenden Sequenzen, wo nichts über die Gesundheit da drin steckt, geben eben auch Hinweise über die Vaterschaft. Die Sequenzen stimmen mit dem Kind typischerweise nicht 100% überein, aber die stimmen mit der DNA-Probe auch nicht 100% überein. Das heißt, es wird einfach geschaut, ist die DNA des möglichen Vaters ähnlich genug zur DNA des Kindes und dann kann man sagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das der Vater. Wenn man Vater, Kind und Mutter vergleichen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit besser, weil dann kann man unter anderem sagen, naja, da stimmt's nicht überein, aber da stimmt's mit der Mutter überein. Das heißt, da ist dann diese eine Gensequenz ist eben von der Mutter auf dem einen Gen ist die Mutter-DNA und auf dem anderen ist die Vater-DNA und dann greift man nur die Vater-DNA und dann gibt es bessere Werte. Es gibt auf EU-Ebene keine einheitlichen Regeln für Vaterschaftstests, sondern das wird unterschiedlich geregelt. Die auf der Anzahl der übereinstimmenden Sequenzen, Wiederholungen, kann man wieder eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Auch da ergibt sich nicht unbedingt 100%, aber es wird dann eben, das Endergebnis ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit ist diese Person der Vater. Wenn man genügend viele von diesen Sequenzen nimmt, kann die Wahrscheinlichkeit bei 99,9 liegen. Das heißt, es ist wieder eine Frage des Aufwandes. Wenn ich nur 8 nehme, ist es schlecht. Ich kann aber auch 15, es gibt tausende von Sequenzen, die verwendet werden könnten. Und je mehr ich verwende, desto besser werden die Aussagen. Die Gerichte interpretieren das 99,9% mit praktisch erwiesen. Ein erwiesen gibt es nicht. Es gibt praktisch erwiesen. Aber für die Unterhaltszahlungen und so weiter ist praktisch erwiesen die Entscheidung. So, und jetzt wird es schon wieder ein bisschen problematisch. Diese Vaterschaftsuntersuchungen sind angestrengt durch den Vater oder durch das Kind oder durch so jemand. Es gibt aber auch Fälle, wo das durch Behörden gemacht wird, weil es geht um die Ausländer. Man will die Migranten nicht haben. Wie kann man Migranten vergraulen, indem man ihnen das Leben schwer macht? Eine Möglichkeit ist, den Familiennachzug einzuschränken, indem man sagt, beweist doch mal, dass ihr eine Familie seid. Und dafür muss die Kinder, die nachkommen sollen, bei denen muss geprüft werden, ob sie zu diesem Vater gehören. Dabei hat es zum Teil dann in einzelnen Fällen schon Überraschungen gegeben, wie das im richtigen Leben so ist. Das ist ein starker Eingriff in die Integrität der Familie, solche Überraschungen da einzuführen. Und die große Frage ist, ob ein Kind, das 10, 15 Jahre in der Familie gelebt hat, nicht als Kind betrachtet werden soll. Adoptivkinder können ja auch nachziehen. Das heißt, selbst wenn es der falsche Vater ist, ist es für mich immer noch eine Adoption oder einer Adoption gleichgestellt. Das heißt, das sind erhebliche Eingriffe in die Menschenrechte für mich, solche Sachen. Die Behörden ordnen es an. Wahrscheinlich ist es die Entscheidung vom Beamten in der Ausländerbehörde, ob er das will oder nicht, oder wie er den Leuten das Leben schwer machen will. Das wiederholt sich. In Österreich wurde das eingeführt, hier Fremdenrechtsänderungsgesetz von einer Frau Fechter, die auch schon lange nicht mehr da aktiv ist, aber das Gesetz ist das Gesetz. Der Test kann verweigert werden, er ist wieder freiwillig. Es kann aber auch der Nachzug verweigert werden. Blöde Sachen. Jetzt kommen wir zu dem anderen großen Test, nämlich die Freiwilligentests. 23andMe gibt es, 23andMe ist eine der Firma, Ancestry.com. Es gibt in den USA ganz, ganz viele Anbieter, die machen DNA-Tests, und zwar nicht die hier, sondern andere. Was die machen, ist, die prüfen zwei Sachen. Gibt es irgendwelche Anfälligkeiten für Erbkrankheiten? Hat man irgendwelche Gene, die mit Erbkrankheiten zusammenhängen? Und dann bekommt man eine Warnung, dass man eventuell in 50 Jahren irgendeine Erkrankung bekommt. Und das andere, was unheimlich interessant in den USA ist, wo alle Amerikaner sind Migranten, bis auf die Indianer, dass die Leute wissen wollen, wo bin ich eigentlich her? Komme ich aus Schottland oder aus den slawischen Ländern oder aus Schweden oder komme ich aus Frankreich und so weiter. Viele Leute wollen ihren ethnischen Hintergrund wissen in den USA. Das ist ein Riesenthema. Ja, die Anbieter sitzen fast alle in den USA. Ich kenne keine außerhalb. Das ist billig. Das kostet dann irgendwie 100 Dollar oder irgend so weit. Wie finanzieren die das? Durch Datenverkauf. Da kommt dann wieder rein, dass es keine Datenschutzrechte gibt oder nur sehr eingeschränkte Datenschutzrechte. Bis in einigen Bundesstaaten wurden Privacy-Rechte für DNA eingeführt, aber das sind nur ein, zwei Bundesstaaten. Ja, und die Daten werden angeblich anonymisiert, aber da kommen wir noch drauf. Es gibt keine anonyme DNA. DNA ist immer personenbezogen, da kann man nichts machen. Das ist so, das ist die Identität einer Person. Und es wird hier wieder nicht die ganze DNA sequenziert. Da gibt's ja, da war das Human Genome Projekt, was so viel Geld gekostet hat. Das machen die hier nicht, sondern die prüfen wieder einzelne Marker, aber diesmal die Marker, die für gewisse Proteine zuständig sind, die gewisse Proteine erzeugen und finden dabei Hinweise auf ethnische Herkunft und finden Anfälligkeitswahrscheinlichkeiten für Erbkrankheiten. So, und das ist billig und das ist eine große Sache, ist unheimlich bequem. Man sendet eine Speichelprobe ein. Das war's schon. So, das Problem ist, die Anfälligkeit für eine Krankheit bedeutet nicht, dass die Krankheit eintritt. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass ich verunsichert bin. Typischerweise. Was habe ich davon zu wissen, dass ich in 20 Jahren eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit habe, an irgendetwas zu sterben? Bei Krankheiten, wo es keine vorbeugenden Mittel gibt, bringt mir das ganz, ganz wenig. Es führt zu Verunsicherungen. Das ist so wie, wenn ich einen Test mache. Jeder medizinische Test hat eine gewisse Positivrate. Das heißt, eine gewisse Menge von Personen, die angeblich die Krankheit haben, haben sie nicht. Und da muss man einen zweiten Test machen, um festzustellen, ob der Test wirklich funktioniert hat. Und jetzt kommt ein Riesenproblem. Wenn ein Familienmitglied den Test macht, dann macht es den Test für die Familie. Und die wollten das eventuell nicht alle wissen, dass sie eine Anfälligkeit für irgendeine Krankheit haben. Das heißt, ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für die Eltern und die Kinder und den Bruder und die Schwester. Und das gibt dann zum Teil Diskussionen. Ich wollte das nicht wissen und so weiter. Ja, was haben wir noch? Die Versicherungen sind natürlich an diesen Daten hoch interessiert. Anfälligkeiten für irgendwelche Krankheiten. Europa können die da noch nicht so mitarbeiten, Datenschutz und so weiter und so weiter. Aber in den USA gibt es sehr wohl erste Versicherungen, Lebensversicherungen, die sagen, wir hätten gerne jetzt eine Speichelprobe und dann können wir Ihnen an maßgeschneidertes Angebot machen, weil sie dann nämlich wissen, welche Erbkrankheiten potenziell in Frage kommen. Das erleichtert die Kalkulation einer Lebensversicherung ungeheuer. Pharmaunternehmen sind sehr interessiert an sowas, weil die daraus Forschungen betreiben könnten. Das heißt, aber die wollen nicht die reine DNA, sondern die wollen dann noch andere Daten über die Person haben. Ist die Person gesund? Wie sind die Blutwerte dieser Person und so weiter. Die wollen das ja vergleichen. Die wollen, gibt es eine Korrelation zwischen den Genen und den Informationen, die wir noch über die Person haben. Und die Qualität ist sehr unterschiedlich. Jetzt wird es wirklich noch viel schlimmer als bei den Identitätsfeststellungen. 5 Tests, 5 Ergebnisse. Die meisten Leute testen nur einmal und dann sind sie happy mit dem Ergebnis, das sie da bekommen. Es ist ja eh nur aus Hobby. Die Tests sind umstritten. Deutschland und Österreich erlaubt, Frankreich verbietet die ganze Sache. Ein interessanter Aspekt ist, Polizeibehörden in den USA haben, um alte Fälle aufzuklären, die Täter-DNA an genealogische Datenbanken geschickt. Gelogen. Haben gesagt, ich bin diese Person und hier ist mein Haar und so weiter und haben gesagt, ich will meine Verwandten kennenlernen. Sie wollten die Verwandten des Täters kennenlernen. Und das funktioniert. Überraschend gut. Was haben wir hier? Wir haben die Täter-DNA, die ist eingereicht worden. Und dann haben sie herausgefunden, diese Person ist mit dem Täter verwandt und diese Person ist mit dem Täter verwandt. Und die haben gemeinsame Großeltern. Und die haben dann normale polizeiliche Behörde geschaut, alle diese Leute kommen in Frage. Wo wohnen die? Wer wohnt in der Nähe vom Tatort? Wer hat ein Alibi? Und so weiter. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den finde und den finde, kann ich hier den Täterkreis einengen. Gefunden in der Datenbank hatten sie nur diese 4 Personen, 5 Personen. Aber das reicht. Was man daran jetzt sieht, ist, man braucht nicht die Datenbank aller US-Bürger. Es reicht, wenn ein ausreichender Prozentsatz da ist, um eine Abdeckung zu erreichen. Für die amerikanische weiße Bevölkerung ist diese Zahl gegeben. Das heißt, wenn irgendeine DNA eingereicht wird, kann man diese Person mittlerweile identifizieren. Und zwar in den kommerziellen, nicht in den Polizeidatenbanken. Das heißt, ein anderes Problem ist, man muss nur eine Speichelprobe oder ein Haar einschicken. Das kann man natürlich von jedem anderen tun. Das heißt, ich kann auch sowas heimlich von anderen Personen machen. Die New Scientist-Leute haben das gemacht und haben, illegal ist das natürlich, und haben sich die Ergebnisse fremder Personen geben lassen. Innerhalb der Redaktion war das abgesprochen und so. Aber das funktioniert. Väter haben schon heimlich die DNA ihrer Babys eingereicht, weil die neugierig waren, ob sie der Vater sind, der biologische Vater sind. Auch das ist durchaus problematisch. Da streiten dann die Gerichte drüber. In Deutschland kostet der heimliche Abstammungstest 5.000 Euro und wahrscheinlich die Beziehung. In Österreich, nach dem, was ich verstehe, ist es eine Grauzone. Kostet nur die Beziehung. Dann eine interessante Sache. Ich habe angefangen zu sagen, die DNA-Tests der Polizei, die haben nichts zu tun mit den Gesundheits-DNA-Tests. Dann hat jemand nachweisen können, das hängt miteinander zusammen und man kann die beiden Datenbanken miteinander verlinken. Das heißt, die Identitätsdatenbanken und die genealogischen von den Firmen sind miteinander verknüpfbar. In den USA ist das unheimlich populär, die schenken sich das und dann gibt es dann Aussagen und die Testfirmen arbeiten wie Social Networks. Die treffen sich dann, die gleichen ethnischen Hintergründe haben und werden beste Freunde und so weiter. Die Teilnehmer können Stammbäume eingeben, noch weitere Informationen. Die Teilnehmer bekommen zum Teil Musiklisten zusammengestellt auf der Grundlage ihrer ethnischen Herkunft. Und ich tue das immer für meine Verwandten mit. Und damit ist das Recht auf Nichtwissen ausgehebelt. In ganz vielen Fällen haben Kinder erfahren, dass ihr Vater nicht der Vater ist. das False Positive haben wir schon behandelt. Das bringt dann eine starke Dynamik in die Firma rein. Man sagt ungefähr Vaterschaftsdiskrepanzen 3,7%. Also in 3,7% der Fälle gibt das Dynamik innerhalb der Familie. Das muss auch nicht immer fremdgegangen sein. Das können auch Sachen sein, die Mutter wurde vergewaltigt und wollte das nicht unbedingt. Und der anscheinende Vater hat die Mutter geheiratet, nachdem sie in der Vergewaltigung schwanger wurde. Es können sogar Inzestfälle sein und so weiter. Inzest kommt dabei ganz, ganz deutlich raus, wenn man die DNA eingibt. Dann sieht man, es ist näher zum Großvater als zum Vater. Ja, also da entsteht viel Testing. Die Qualität ist furchtbar unterschiedlich. Zwillinge sollten identisch sein. Hier ist es ziemlich ähnlich, aber dann haben diese Zwillinge zwei unterschiedliche Firmen befragt und über ihre Herkünfte und vollkommen unterschiedliche Ergebnisse. Die eine ist aus Schottland und die andere ist aus dem Balkan. Es geht eigentlich auch um nicht wirklich viel, aber die Qualität ist nicht sehr groß. Politik, und damit komme ich zum Schluss, wer interessiert sich schon so für so einen Schmarrn wie ethnische Herkunft? Wie viel Prozent bin ich bin ich ethnisch oder asiatisch oder irgendwas? In China ist das ein Riesenthema. Das ist, hier wohnen die Iguren. Und die Iguren haben den Ruf, Muslime zu sein in Großen. Und die sind alles Terroristen, sagt die chinesische Regierung in Beijing. Und chinesische Behörden sammeln die DNA aller Iguren ein, behaupten, es werden Vorsorgetests gemacht, die aber gar nicht gemacht werden. Es werden Identitätstests gemacht. Es werden wahrscheinlich auch ethnische Tests gemacht. Das bietet sich ja an. Die uigurische Bevölkerung ist zusammengesetzt aus allen diesen Völkerschaften. Es werden 17 Sprachen, glaube ich, da gesprochen. Ganz vermischtes Team. Und ich glaube, die chinesische Regierung interessiert sich sehr dafür, wer ist jetzt nun eigentlich ein richtiger Uigure und so weiter. Vielleicht wird nach muslimischer DNA gesucht. Politisch ist das ein Riesenthema. Die Recht auf seine leibliche Elternschaft zu kennen. In der EU ist das jetzt fast überall, ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, alle Kinder haben das Recht, adoptierte Kinder haben das Recht, die Identität zu wissen, und auch Samenspenderkinder haben Recht auf die Identität. In den USA ist zum Teil Vertraulichkeit zugesichert worden, das ist jetzt geplatzt. Vor 20 Jahren wurde Vertraulichkeit zugesichert. Niemand hat gewusst, dass es so einfach geht. Die Kinder treffen sich jetzt zum Teil. Habe ich im Foto gesehen, 50 Kinder, alles Geschwister, Halbgeschwister. Ja, die adoptierten Kinder treffen ihre Eltern. Ja, habe ich vorher erwähnt, eine DNA ist nie anonym. 2% der Bevölkerung, wenn die in der Datenbank drin sind, habe ich die alle. Kann ich jede Person identifizieren? Einfach indem ich schaue, was sind die Verwandten. Ja, und damit komme ich zum Ende. Bedanke mich.
Vielen, vielen lieben herzlichen Dank.
Einige überraschende Erkenntnisse, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, oder?
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja?
Ich habe mal von einem Kunstprojekt erzählt bekommen, und da ging es irgendwie darum, dass von mehreren Menschen die Haarprobe entnommen wurde und ihre Verwandtschaft zu Genghis Khan dargestellt wurde. Stimmt das oder ist das eher ein Märchen? Also ist das möglich?
Aus einer Haarprobe?
Ja, oder aus einer DNA-Probe.
Ja, ja.
Aber zu Genghis kann ich mal...
Die Haare darf man nicht abschneiden, sondern man muss die Haarwurzel rausziehen. Und die Haarwurzel ist sehr gut geeignet. Speichel ist auch...
Aber also zu Genghis Khan, der hat 1400 irgendwas gelebt, glaube ich. Also das war, ist das möglich oder ist das ein Humbug? Also die Relation zu Genghis Khan, also lebende Menschen, ja, ist das eher nicht möglich.
Das sind so Geschichten, wo da herausgefunden wird, so und so viel Prozent asiatischen Ursprung und so weiter. Na, Genghis Khan. Es wird ja dann immer, immer ungenauer. Wenn wir von Genghis Khan je ein Grab finden und doch die DNA entnehmen können, dann kann man alle seine Kinder. Hm. Es hängt ein bisschen vom Vermischungsgrad ab. Es gibt bei Juden die Aschkenase, die sich sehr wenig vermischen, die stark untereinander heiraten, seit Hunderten von Jahren stark untereinander heiraten und die führen sich zurück auf Salomon, glaube ich. Und wenn Aschkenase-Gene gefunden werden, dann werden die in der Regel mit einer hohen Genauigkeit gefunden. Und dann kann man sagen, ja, Salomon ist einer meiner Vorväter. Aber die Aschkenase, da funktioniert es, weil die sind relativ streng und vermischen sich wenig mit Nicht-Aschkenase Personen. Es hängt vom Vermischungsgrad ab, wie gut das hat. Und in der generellen Bevölkerung, also die Kinder von Genghis Khan, es gibt Theorien, dass die jetzt über die ganze Welt verteilt sind und dass er auch er hat ja auch eine dreistellige Zahl von Kindern, wird gesagt, drei- oder vierstellige Zahl von Kindern, also das sind sehr viele, die da, und das hat sich sehr breit verteilt, glaube ich.
Erstmal danke für den Vortrag. Über wie viele Generationen kann man eine Verwandtschaft feststellen?
Verwandtschaft.
Ja.
Nachdem, was ich hier immer sehe, sind 3, 4, 5 Generationen. Das hängt ein bisschen ab, ob ich von den anderen Personen einen Test machen kann. Solange Personen noch leben, kann ich ja von den Großeltern kann ich ja oft noch einen Test machen.
Ja, das wird
ja
immer ungenauer mit jeder Generation.
Ja, nach dem Tod. Aber es hängt davon ab, welche DNA ich finde. Es gibt ja jetzt ein weiteres Testverfahren, das Ancient-DNA. Da werden andere Techniken verwendet. Das ist, wenn irgendwelche Neandertaler-DNA aus den Knochen gewonnen wird. Da kann man ähnliche Sachen machen und dann kann man sehen, wie viel Prozent jeder von uns Neandertaler-Gene hat. Das liegt so beim Europäer um die 3-4% oder sowas. Schwarze haben gar keine. Afrikaner haben keine Neandertaler-Gene, wir haben alle so 3-4% Neandertaler-Gene. Die kann man wieder identifizieren. Aber einzelne Personen, ja, so was im Stammbaum drin ist. Ja.
Sie haben gesagt, die Vorschriften in den verschiedenen Ländern sind sehr unterschiedlich. Heißt das, dass da verschiedene Genloki in den Ländern...
Ja, das heißt, und unterschiedliche Genauigkeiten erforderlich sind.
Das heißt, wenn ich verschiedene also die Genloki XY in dem einen Land habe und die anderen YZ in einem anderen Land, kann ich die Datenbanken eigentlich nicht miteinander verknüpfen, wenn verschiedene Sachen... Ist das so richtig?
Ich weiß nicht, das eine ist, was in den Datenbanken abspeichern. Da könnten die ja ganz viel abspeichern. Und wie viel sie dann verwenden von den Ergebnissen, wie viel Loki sie dann verwenden für die Täterfeststellung. In der Regel speichern sie wahrscheinlich mehr ab, als sie dann verwenden. Und insofern gibt es wahrscheinlich einen europäischen Standard, bin ich sicher, dass irgendeine Vorschrift sagt, es müssen 115 Loci abgespeichert werden und für den einzelnen Test verwenden wir 8 oder 10 oder 15.
Und wenn jetzt die Täterschaft wahrscheinlich ist, könnte man dann nicht noch nachlegen mit weiteren Loci, um das dann theoretisch, meine ich, Aufwand
ja,
ist teuer,
ja,
aber
ja,
da habe ich ja dann nur ein oder zwei
Leute. Hängt ein bisschen vom Verteidigungsanwalt ab, was der da...
Aber könnte man im Prinzip dann noch versuchen?
Ich glaube ja. Es wird wahrscheinlich auch die DNA aufgehoben, die Original-DNA. Mhm. Hoffe ich doch. Also so. bei diesen amerikanischen Sachen, wo diese da wurden 40 Jahre alte Fälle, wo ungeklärte Fälle wurden geklärt, die hatten den Samen eingefroren. Die haben den Originalsamen gehabt. Ja, und da kann ich natürlich alle möglichen Tests damit machen. Weil mit den aus der Datenbank hätten die, vor 40 Jahren gab es die Datenbank nicht, es gab die DNA Untersuchungen und alles gab es nicht. Und vor allen Dingen haben die ja, was die Polizei gemacht hat, ist nicht die Identitätsfeststellung gemacht, sondern die haben gesagt, das ist meine DNA und ich möchte meine genealogische Herkunft wissen. Die haben gemogelt, ja, gelogen und haben die beiden haben eben die Original-DNA eingereicht. Und das geht natürlich immer. Typischerweise gehen Beweise nicht verloren, außer in politischen Fällen. Aber typischerweise werden so Sachen eingefroren und die sind nach 50 Jahren, kann man, und so kann man jetzt alte Fälle aufrollen, indem man schaut, der Samen des Vergewaltigers ist damals eingefroren worden und da kann man jetzt prüfen, ob es derjenige, der im Gefängnis sitzt, auch wirklich war.
Aber zum Beispiel die Datenbank aus Europa mit einer aus Amerika, kann man doch die verschiedenen Genlogik
weiß ich nicht, ob nicht das, wirklich verknüpfen. Ob das, ich bin sicher, dass es in Europa standardisiert ist, ist nicht mein Spezialgebiet. Ich vermute, dass es in Europa standardisiert ist, wie die Amerikaner das machen.
Ja. Okay, danke.
Da hinten.
Ja, danke. Ich glaube, was DNA und Identitätsfeststellung betrifft, ist dir nur zuzustimmen. Es hat Unschärfen. Ich glaube, wir sollten aber auf der anderen Seite uns selbst vor einer Verschiebung der Bilder hüten. Wir laufen hier einer Saga nach, die Familie als Blutsverwandtschaft beschreibt. In der Realität ist Familie ein sozialer, ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Mir ist es vollkommen wurscht, ob mein Großvater mein physischer Vater ist oder nicht. Ich weiß, was er geleistet hat. Ich weiß, was er zu meiner Erziehung, Sozialisation beigetragen hat. Das Gleiche gilt für meinen Vater. Und da ist mir vollkommen wurscht, ob meine Mutter fremdgegangen ist oder nicht. Ich bin in dieser Familie aufgewachsen und das ist die, die mich gestaltet hat. Das heißt, wenn ich Familienzusammenhänge erforschen will, hilft mir die DNA wirklich überhaupt nichts.
Und
wir laufen hier einem mechanistischen Bild nach, dass Familie als das, was wir erleben, vollkommen in einen falschen Zusammenhang steht.
Richtig. Und es meiner Meinung nach sind diese erzwungenen Abstammungstests wegen Familiennachweis eine Menschenrechtsverletzung. Absolut. Weil eine Familie ist anders definiert als nur leiblich.
Da hätte ich eine kleine Anmerkung, die vielleicht ganz gut zu dem passt. Ich hatte mal in den 90er Jahren das Vergnügen, längere Zeit am Institut für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin zu arbeiten. Und dort sind damals DNA-Tests schon sehr viele durchgeführt worden. Und ja, ich möchte diese Fehlrate innerhalb der Familien, also die Ausschlüsse mit unter 4%, heftigst bezweifeln, weil die MTAs dort eigentlich fast alle irgendwann einmal begonnen haben, ihre Familie zu typisieren. Sie haben alle wieder aufgehört, weil spätestens beim Großvater die ersten Ausschlüsse aufgetreten sind. Ein Traum des Arztes, der dort für die IT zuständig war, damals hieß es noch EDV, war anhand des reichlich vorhandenen organischen Materials der Habsburger in der Herzogruft, deren Genealogie zu überprüfen. Nachdem er sich allerdings wenig Hoffnung gemacht hat, dafür auch Forschungsgelder zu lukrieren, hat er es nie eingereicht. Leider.
Ja.
Mich interessiert, also Es kam mir jetzt schon mehrmals vor, dass es relativ klar ist, dass es nicht einwandfrei einer Person zugeordnet werden kann, DNA-Proben. Aber mich interessiert,
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ja, genau. Mich interessiert, wie die Wahrscheinlichkeit aussieht bei Zeitpunkten. Also wenn DNA gefunden wird, wie das dann ist. Weil ich meine, DNA kann aus allen möglichen Gründen an Orte kommen. Wie das, also kann das gut zugeordnet werden oder ist das genau ähnlich?
Keine Möglichkeit. Wie das? Derjenige kann entweder der Mörder sein oder er war in der Wohnung 4 Wochen vorher zu Gast und danach ist kein Staub gesaugt worden. Der Beweis ist sehr schwach. DNA zerlegt über Zeit,
oder was meinst du? Ja, zum Beispiel. Also wie viel Aufschluss es gibt.
Ob sich die DNA über Zeit zerlegt?
Ja, die zerlegt sich. Das hängt von der Umgebung ab, wie trocken es ist, wie feucht es ist, wie warm es ist und so weiter. Ja, aber mit einem gewissen Risiko ist die alte noch. Und es ist ja jetzt, man ist ja jetzt in der Lage, DNA zu analysieren, die 30.000 Jahre alt ist. Mit etwas anderen Methoden, aber... Ich würde mich nicht darauf verlassen als Täter, dass die DNA so schnell zerfällt.
Ja, vielen Dank für den informativen Talk. Bei der freiwilligen DNA-Abgabe zur Identifizierung oder zum Ausschluss der Täterschaft, die in Deutschland und Österreich möglich ist, gibt es da Aufbewahrungszeiträume, also sprich, dass die Behörden sagen, nach 3 Monaten löschen wir die Daten wieder, wobei das natürlich eine Vertrauensfrage ist?
Das kann ich beantworten. Also das ist tatsächlich in meinem Bekanntenkreis mal passiert. Da wurde ein Bekannter von mir verdächtigt, irgendein Gewaltverbrechen gemacht zu haben. Es waren DNA-Spuren da. Sie haben ihn eben gebeten, bitte freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Er hat das gemacht, war unschuldig, demnach war er aus dem Schneider raus. Er hat selber eine Löschung beantragen müssen. Das wird, und sie bezahlen müssen. Die Löschung kostet nämlich was. Ja, sicher. Ist Österreich, ja. Und das musst du auch wissen. Das sagt ja niemand. Das sagt ja niemand vorher. Er hat das Glück gehabt, dass seine Schwester Juristin war und ihm das gesagt hat.
Ja.
Danke. Ja, vielleicht ergänzend dazu. Es gibt eine offizielle DNA-Datenbank, die geführt wird von den Behörden. Man hat auch das Recht abzufragen, ob man in der DNA-Datenbank vorhanden ist. Und damit das Ganze ganz lustig wird, um sicherzustellen, dass die Abfrage berechtigt ist, muss man die eigene DNA einsenden. Also diese Art der Perversion haben wir in der Rechtsetzung.
Und danach ist man sicher in der Datenbank enthalten. Insofern. vielleicht ist seine DNA gelöscht worden. Ob seine Records alle gelöscht worden sind, ist Vertrauenssache, wie jemand gesagt hat.